Schwabenland würde man jetzt sagen, jetzt wird es ernst. Jetzt wird es ernst. Rolf hat gerade so gebetet, den Herzschlag Gottes. Wenn ich jetzt anfange, fühlt sich das garantiert erstmal anders an. Jetzt wird es ernst. Ich will heute über was ganz Schreckliches predigen. Über etwas, das man gar nicht drastisch genug darstellen kann. Ich will heute reden von der mächtigsten Sache in dieser Welt. Der mächtigsten Sache in dieser Welt. Der Sünde. Ich glaube, es gibt nichts Mächtigeres hier in dieser Welt als die Sünde. Ziemlich weit vom Herzschlag Gottes weg, ja. Jetzt wird's ernst. Ich weiß nicht, wie du reagierst, wenn du hörst, heute soll es um Sünde gehen. Zuckst du innerlich zusammen? Erwartest den moralischen Vollschlaghammer? Du hörst schon die Stimme deines Vaters im Hintergrund. Das darfst du nicht! Aus deiner Kindheit vielleicht. Oder vielleicht denkst du, oh, Sünde, so ein abgelutschtes Thema. 100-mal gehört, nee, ich kann es nicht mehr hören. Langeweile macht sich vielleicht in deinem Inneren breit. Oder denkst du vielleicht, naja, Andreas ist Pastor, der muss halt davon reden. Jemand hat mal das ganz drastisch gesagt, die Kirche, die Pastoren, die wecken einen Bedarf, damit sie den auch wieder dann decken können. Ich möchte dich heute auf eine Reise mitnehmen, auf einige Aspekte der Realität der Sünde. Ich glaube, so wie ich es am Anfang gesagt habe, dass die Sünde das Schrecklichste ist, was einem Menschen, der Menschheit je passieren konnte. Die Sünde ist zerstörerisch. Die Sünde ist keine Lappalie. Auch wenn sie in unserer Gesellschaft gerne heutzutage totgeschwiegen wird, es ist unangenehm, von Sünde zu sprechen. Selbst unter frommen Kreisen tun wir uns schwer, Sünde beim Namen zu nennen. In meiner Vorbereitung habe ich mich an einen Roman erinnert, Der Schwur von Frank Peretti. Ich weiß nicht, hat den jemand gelesen schon mal? Es ist ein ganz anderer Roman, wie man es sonst von ihm gewohnt ist. Er stellt so eine idyllische Bergstadt dar. Aber in dieser idyllischen Bergstadt stimmt etwas nicht. Menschen sind negativ unter Druck bis dahin, dass es mysteriöse Todesfälle gibt. Leute, die verschwinden und wenn sie auftauchen, mit einem schwarzen Brandfleck und es ist ganz mysteriös und die ganze Stadt schweigt, ist einfach tot. Und die große Frage, was steckt da dahinter? Und Frank Peretti hat da einen Roman gestrickt, der davon spielt, dass Menschen mit einer unsichtbaren Macht in Berührung kommen. Es gibt eine Macht, die über diesen Ort herrscht, über die Menschen dort herrscht. Und diese Macht ist die personifizierte Sünde. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu viel von dem Roman verrate, falls es doch mal jemand noch lesen will. Aber er wird in Gestalt eines Drachen dargestellt, der unsichtbar ist und der still und heimlich sein zerstörerisches Gift in das Leben der Menschen streut und sich immer wieder einen Menschen holt, um davon zu leben, sich zu stärken. Sünde, die letztendlich Leben zerfrisst und zerstört. Letztendlich kommt es in dem Roman zum finalen Showdown und die Macht des Drachen wird gebrochen. Sünde kommt aber nicht nur im Roman vor. Sünde ist real. Das weiß zumindest jeder Christ, dem sein Glaube an Jesus etwas bedeutet, der ernst machen will mit einem heiligen Leben, mit einem Leben, das Gott gefällt. Ich will ein Leben führen, das Gott gefällt, wo mein Vater im Himmel stolz auf mich sein kann. Ein Leben, wo Gott später sagt, Du hast Treue gehalten, du hast durchgehalten. Und gerade in solchen Zeiten, so in dieser Einstellung, wenn ich Treue halten will, merke ich immer wieder, dass meine Kraft nicht ausreichend ist. Dass es eine Zeit lang gut geht und dann kommt Sünde. Jeder Christ weiß das aus seinem Leben. Ich würde fast wetten, dass das jeder, der so sein Leben mit Gott leben will, bestätigen kann. Aber auch wenn du vielleicht Jesus nicht kennst, kannst du etwas ahnen davon, von dieser Realität. Du kannst das Krebsgeschwür in unserer Welt sehen. Du kannst die Kriege sehen, den Leid, den Hunger, den Egoismus, zerstörte Beziehungen, die Scheidungsrate, ich habe extra mal nachgeguckt, liegt bei 39% in Deutschland. 39%. Also wir haben inzwischen schon das Drittel hinter uns gelassen, dass jede dritte Ehe geschieden wird. Oh, das sind fast 40%. Dann durch die Schlagzeilen gehen immer wieder Nachrichten, wo es heißt, ja, die Jugendämter haben nicht richtig aufgepasst, da waren Eltern da, die ihre Kinder vernachlässigt haben. Von diesem Krebsgeschwür, dass irgendetwas in dieser Welt nicht stimmt, nicht in Ordnung ist. Dazu braucht man nicht mal Christ zu sein, das kann man sehen. Was ist los? Tagtäglich bekommen wir die Macht der Sünde vorgeführt. Die Sachen, die ich aufgezählt habe, wie Beziehungen zerbrechen und so. Und die Reaktion auf Sünde, man sollte eigentlich meinen, die Menschheit reagiert auf Sünde, dass sie sagt, irgendetwas stimmt nicht und wir müssen die Ursache herausfinden. Wir müssen herausfinden, woran es liegt und Veränderung herbeiführen. Aber anstatt, dass die Welt sich so auf die Suche macht, fängt sie an, alles zu relativieren. Dass Beziehungen nicht mehr so halten, naja, das liegt ja vielleicht irgendwo dran. Aber woran? Bevor wir jetzt aufwendig suchen und vielleicht auf die Wahrheit stoßen, liegt das vielleicht an der Unterschiedlichkeit von Mann und Frau. Also suchen Frauen lieber den Zugang zu Frauen, Männer den Zugang zu Männern. Und die Sünde wird vertieft. Ich habe diese Situation selber in der Jugendarbeit erlebt, wo ich mit einer Clique von 30 Mädchen zu tun hatte, die genau auf dieser Schiene waren, sich auf dieser Schiene bewegt haben. Und das Schlimme in unserer Gesellschaft ist, es wird inzwischen sogar als erotisch, als antörnend empfunden, wenn zum Beispiel manche Männer finden das toll, wenn Frauen sich zu Frauen hingezogen fühlen. Es stimmt was nicht in unserer Gesellschaft. Das ist die Reaktion darauf. Also da muss ich als Pastor nicht erst eine Sünde erfinden. Die Welt ist voll davon. Ja, da stellt sich doch überhaupt die Frage, was ist denn Sünde? Was ist denn Sünde im innersten Kern? Die Bibel unterscheidet zwischen Sünden und Sünde. Die Sünden, die kann man jede Menge aufzählen. Zu Sünden, da kann man die 10 Gebote hernehmen, Ehebruch, Lügen, Stehlen. Aber die Sünde, der innerste Kern, worauf die ganzen Sünden dann beruhen, was ist das? Bei uns gibt es ja auch genug Lieder, die das dann auch schon wieder verharmlosen, so, ich habe heute zu viel Sahnetorte gegessen, jetzt habe ich ziemlich gesündigt heute. Das ist nicht der innere Kern der Sünde. Sünde, der innere Kern ist keine Sahnetorte. Der innere Kern von Sünde ist das, was dich von Gott trennt. Das, was dich von Gott trennt, ist Sünde. Auf einen Punkt gebracht. Das, was dich von Gott trennt, das, was einen Fisch aus dem Wasser herausnimmt, entzieht ihm die Lebensgrundlage, entzieht ihm das Überleben. das, was dich aus der Beziehung mit Gott herausnimmt. Die Bibel sagt, du bist als Mensch darauf angelegt, in einer Beziehung mit Gott zu leben. Das, was dich aus dieser Beziehung herausnimmt, das ist Sünde. Und das kann man dann im Einzelnen durchbuchstabieren. Du bist geschaffen für ein enges Zusammensein mit Gott. Auch wenn das in unserer Gesellschaft auch wieder gerne totgeschwiegen wird. Du bist kein Zufallsprodukt, erschaffen von irgendeiner evolutionären Zufall, weil gerade ein paar Gene zusammenkamen. Sondern Gott hat dich ganz bewusst erschaffen. Gott hat gesagt, da wo deine Eltern zusammengekommen sind, sich vereinigt haben, da wo die Samenzelle in die Eizelle eingedrungen ist, hat Gott gesagt, ich will dich. Nee, schon vorher. Gott hat schon weit vorher gesagt, ich will dich. Es gibt keinen Mensch hier auf der Welt, auch nicht dich. Dich nicht. Es gibt keinen Mensch auf der Welt, der ungewollt ist. Du bist gewollt von Gott. Wenn Gott dich gewollt hat, was hält dich dann davon ab, ihn zu suchen, in einer engen Beziehung zu ihm zu leben? Das ist Sünde. Etwas, was dich davon abhält. Das kann ganz unterschiedliche Sachen sein. Es kann sein, dass du in einer Beziehung stehst, wo dich die Beziehung von einer Verbindung zu Gott abhält. Dass jemand aus deinem Freundeskreis dich so mitzieht, dass er sagt, du findest Kirche und das, was da gesagt wird, interessant und es könnte was mit deinem Leben zu tun haben. Ach, hör doch auf. Es könnte sein, dass Begierde dich von einer engen Beziehung zu Gott abhält. Dass du schon lange mit Gott gehst, aber immer wieder mit Begierde kämpfst. Es kann sein, dass einfach eine alte Gewohnheit dich von einer engen Beziehung zu Gott abhält. Wenn man sich mal ein paar Gebote Gottes hernimmt, Gebote Gottes werden ja gerne missverstanden. Das ist mir schon vor langen Jahren mal aufgegangen. Ich fand das äußerst interessant, da war ich noch nicht einmal Christ, da war ich im Konfirmandenunterricht und da ist eine Sache bei mir hängen geblieben. Der Konfirmandenunterricht war leider bei mir nicht so, das hängen geblieben ist, Jesus liebt mich, Jesus hat die Sünde für mich am Kreuz getragen und er bietet mir das ewige Leben an. Das ist leider nicht hängen geblieben, aber etwas anderes ist hängen geblieben. Und zwar habe ich im Konfirmandenunterricht gehört und das später dann auch geprüft in der Bibelschule, die Gebote, die 10 Gebote, die werden gerne als Verbote verstanden. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Wenn man sich schaut, wie man das grammatikalisch eigentlich feiner, genauer übersetzen kann, dann kann man sagen, du brauchst nicht mehr Ehe brechen, weil du in einer Verbindung zu mir lebst, sagt Gott. Du brauchst nicht mehr stehlen, weil ich dein Versorger bin, sagt Gott. Du brauchst nicht mehr lügen, auch keine Notlügen, weil ich für dein Leben sorge. Du brauchst das nicht mehr. Letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen, dass der Kern, wo man als Christ ein kraftvolles Leben bekommen kann, darin besteht, eine Vertrauensbeziehung zum himmlischen Vater aufzubauen, zum lebendigen Gott. Und wenn Vertrauen das ganz nahe an Gott dran sein ist, dann ist Misstrauen die Wurzel dazu, uns von Gott wegzubringen. Misstrauen hat Eva und Adam dazu gebracht, die Frucht zu nehmen und zu essen. Das Misstrauen wurde gesät von der Schlange, die gesagt hat, sehen die Früchte nicht lecker aus. Und von dem Baum dürft ihr nicht essen. Sie hat gesagt, ihr dürft von den Bäumen hier nicht essen. Und worauf es dann zum Gespräch kam. Aber der Kern war, dass letztendlich Misstrauen gesät wurde. Was ist, wenn Gott uns das Beste vorenthält? Was ist, wenn Gott es letztendlich nicht so gut mit uns meint, wie es immer gesagt wird? könnte ja sein, dass es was Besseres gibt. Und so haben Adam und Eva zugegriffen, um Erkenntnis zu haben, um zu sein, so wie Gott. Wo es hingeführt hat, wissen wir. Dass unsere Welt so ist, wie sie ist, ist ein Resultat davon, wo wir dieses Krebsgeschwür in unserer Welt sehen. Gottes Gebot, treu zu sein, du brauchst nicht mehr Ehe brechen. Heute ist normal, dass man eine Werbung begegnet, wo es heißt, oh, wähle die und die Nummer, da kannst du ein Abenteuer haben außerhalb deiner Ehe, was weiß ich, www.irgendwas.de, spring da hin und wir vermitteln dir sofort Kontakte und du wirst eine richtige Erfüllung außerhalb deiner Ehe finden. Das ist doch eine Lüge. Letztendlich reagiert dann unsere Gesellschaft mit der Zeit auf diese Lügen wieder so, dass alles wieder relativiert wird und wir bei der Lebensabschnittspartnerschaft landen. Es war ja tatsächlich bei uns in Deutschland schon mal in der Diskussion, ich hoffe nicht ernsthaft, aber leider wurde es ernsthaft eingebracht, die Ehe auf Zeit einzuführen. Also, dass die Ehe nach einer gewissen Jahren automatisch abläuft und dann verlängert werden muss, aber ansonsten vorbei ist. Also das sieht man mal, wo das hinführt, dieses Relativieren. Letztendlich ist Ehebruch diese Versprechen, hier hast du ein Abenteuer, hier hast du sexuelle Erfüllung. Letztendlich ist da, führt das in eine zerstörte Beziehung hinein, zum anderen und zu sich selbst. Das Gebot, du sollst nicht töten, klar, du brauchst nicht mehr töten. Klar ist Töten zerstörerisch, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Aber auch der Gedanke daran, Jesus tut ja in der Bergpredigt das viel, viel mehr verstärken und sagen, nur der Gedanke allein, du bist des Mordes schuldig. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Sohn, der zum Vater kommt und sagt, zahl mir mein Erbe aus. Er erklärt den Vater für tot. Erbe kriegt man erst, wenn derjenige tot ist, von dem man erben kann. Der Sohn kommt zum Vater und sagt, zahl mir mein Erbe aus. Der Sohn tötet. Das Gebot, du sollst nicht stehlen. Wir merken selber in unserer Gesellschaft, dass das ein wichtiges Element ist. Wir merken, das funktioniert nicht, wenn jeder jeden beklaut. Und deswegen haben wir Polizei, deswegen haben wir Gesetze. Das muss irgendwie geregelt werden. Aber wie ist es bei dir? Stiehlst du? Eine Sache, womit ich lange gekämpft habe, war im Thema Raubkopien. Bis ich irgendwann einen Schnitt für mich gesetzt habe und gesagt habe, ich will Gott nicht misstrauen, dass er mir das Beste vorenthält, sondern wenn Gott sagt, du sollst nicht stehlen, dann will ich ihm vertrauen, dass er mich mit allem versorgt, was ich brauche. Dann brauche ich auch mit Raubkopien nicht stehlen. Bei mir war das eine Sache mit den Computerspielen. Ich hatte viele Computerspiele kopiert. Das war ein harter Schritt, diese Spiele loszulassen, zu löschen und zu sagen, Gott versorgt mich mit den Spielen, die gut für mich sind. Und es war letztendlich so. Diesen Schritt habe ich als Teenager getan. Und immer wenn dann Jugendliche bei mir zu Hause, auch in späteren Jahren, dann zu Gast waren, die konnten es immer gar nicht glauben, dass ich keine Raubkopien habe. Sünde ist etwas, was sich von Gott fernhält. Da, wo wir auch insgeheim Kompromisse machen, wo es keiner von außen mitkriegt. Wenn es nur eine Sünde ist, nur für dich, du denkst, das merkt ja sowieso keiner. Sünde ist eine Sache, die dich von Gott fernhält, die keine tiefe Beziehung mit Gott zulässt. Wir fragen uns, warum sind wir Christen in Europa so schwach drauf? Warum erleben wir diese Zeichen und Wunder nicht? Ich glaube, da gibt es mehrere Antworten. Eine Antwort ist zu flach. Aber unter den mehreren Antworten glaube ich, dass eine Antwort ist, wir gehen zu viel Kompromisse ein in unserem Leben. Wir akzeptieren Sünde und tolerieren es, weil uns die Gesellschaft das einredet, ist ja alles nicht so schlimm. Gottes Gebote, das wurden gegeben, die Tora, die Gesetzbücher. Uns läuft sehr oft eiskalten Rücken runter, wenn wir hören Gesetzbücher. Oh. Entweder wir denken an diese Aktenberge aus dem Bundestag, die ganzen Gesetze erlassen. Oder wir denken an die Gesetze, die uns einengen, gefangen nehmen. Gott hat seine Gesetze, seine Tora geschaffen, Tora übersetzt, Anweisung zum gelingenden Leben. In den Gesetzen kannst du finden, wie dein Leben gelingen kann. Da findest du eine Richtlinie. Zum Beispiel, was ich jetzt schon die ganze Zeit mache, die Gebote anzuschauen. Allein da schon. In der Bergpredigt, lies mal die Bergpredigt, wie Jesus die Gebote hernimmt und auslegt, quasi rüberholt in den neuen Bund. Die Reaktion auf die Bergpredigt war, boah, wenn das so ist, dann kann keiner gerettet werden. Weil irgendwo macht jeder von uns Kompromisse. Aber eins ist klar, auch das ist kein Grund, es zu relativieren. Misstrauen bringt Sünde hervor. Sünde bringt Selbstzerstörung und Zerstörung des anderen hervor. Johannes 8, Vers 34. Wer sündigt, ist der Knecht der Sünde. Der ist Sklave der Sünde, um es wörtlich zu übersetzen. Ich habe nur eine kleine Sünde vielleicht in meinem Leben. Ich bin Sklave der Sünde ausgeliefert. In Lukas Evangelium Kapitel 18, da finden wir jemanden, der alles gehalten hat, der von sich guten Gewissens sagen konnte, hey, ich habe alles gehalten. Und zwar Lukas Evangelium Kapitel 18 ab Vers 18. Und es fragte Jesus ein Oberer und sprach, guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Was muss ich tun, damit ich ganz nah an Gott rankomme? Das ewige Leben ist ja nicht einfach irgendein Zustand. Das ewige Leben heißt, eine enge Gemeinschaft mit Gott zu haben. Wir erwarten als Christen, dass Gott eines Tages wiederkommt, dass Jesus wiederkommt, danach das Gericht, und dann wird Gott einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen, eine neue Schöpfung. Und wir werden nicht einmal eine Sonne mehr in dieser neuen Schöpfung brauchen, weil Gottes Nähe so gigantisch sein wird, dass allein seine Heiligkeit genug Strahlkraft hat, Licht hat. Das lohnt sich, dieses ewige Leben. Was muss ich tun, damit ich das ererbe? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott alleine. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach, das habe ich alles gehalten von Jugend auf. Und jetzt kommt's. Jesus widerspricht ihm nicht. Das habe ich alles gehalten von Jugend auf. Boah. Als Jesus das hörte, sprach er zu ihm, eigentlich müsste Jesus ja jetzt sagen, hast du echt gut gemacht, du wirst das ewige Leben haben. Du hast ein Leben geführt, so wie Gott sich das vorstellt. Aber Jesus sagt was anderes. Es fehlt dir eines noch. Verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Das ist ein Anspruch. Er hat alles gehalten. Und dann sagt Jesus, prima. Eins fehlt dir noch. Erinnert ihr euch an unsere Definition von Sünde? Was ist Sünde? Sünde ist das, was dich von Gott trennt. Aus dieser Stelle wurde gern gemacht, Reichtum trennt dich von Gott, deswegen muss ein Christ arm sein. Das ist mit der Stelle nicht haltbar. Sondern was heißt da? Dieser junge Mann, dieser Oberer, wahrscheinlich war es kein junger Mann mehr, dieser Mann, den hat sein Reichtum so gehalten, dass er sein Vertrauen zum einen auf den Reichtum gesetzt hat, aber zum anderen auch auf sein eigenes Gutsein, auf sich selber. Er hat Vertrauen drauf gesetzt, ich kann die Gebote halten. Und letztendlich hat das ihn, dass seine Überzeugung, ich kann in den Himmel kommen, ich kann das selber machen, die hat ihn von Gott getrennt, weil er auf sich geguckt hat, ich kann das. Und nicht gesagt hat, Gott, ich will zu dir. Ich komme in deine Nähe, in deine Gegenwart. Sünde ist die mächtigste Sache in dieser Welt, habe ich gesagt. Aber was passiert, wenn auf diese mächtige Sache etwas von außerhalb dieser Welt trifft? Jesus Christus kam in die Welt, er war nicht von der Welt und er hat die Welt überwunden. Das ist ja das Zentrale, woran wir als Christen glauben, das Zentrale, was mir auch in meinem Leben Hoffnung macht. Ich komme immer wieder unters Kreuz, weil ich weiß, auch wenn ich in Sünde falle, wenn ich zurückfalle in Gewohnheiten, in Sachen, die mich von Gott trennen, die mich wegbringen von Gott, ich komme unter das Kreuz, weil Jesus für mich am Kreuz bezahlt hat. Jesus hat auch für deine Sünde bezahlt. Wenn du das zum ersten Mal hörst, dann lass es zu deinem Herzen durchdringen. Jesus hat für deine Sünde bezahlt. Am Kreuz. Und wenn du es schon oft gehört hast, aber weißt, in meinem Leben, da gibt es Sachen, die mich von Gott trennen, dann komm neu unter das Kreuz. Und wenn es 7-mal am Tag ist, dann komm 7-mal am Tag unter das Kreuz und sag, Jesus, du bist am Kreuz für mich gestorben. Vergib mir meine Sünden. Fang mit mir neu an. Ich will danach greifen. Ich will in die Gemeinschaft des Vaters. Sünde hat die Eigenart, dich von Gott wegzutreiben. Hast du das mal beobachtet? Wenn du eine Phase in deinem Leben hast, wo du eine Zeit lang in Sünde gelebt hast, egal jetzt welche Gewohnheit das ist oder welche handfeste Sünde passiert ist, oder du nimmst immer mehr Abstand von Gott, weil du dich vielleicht schämst. Weil du denkst, so jemanden wie Gott, wie mich, den kann Gott gar nicht mehr lieb haben. Aber das ist anders. Lass dich nicht davon von Gott wegtreiben. Gott ist mit offenen Armen da und wartet darauf. Sag, komm zu mir. Ich habe für dich bezahlt. Du darfst leben. Du darfst ein neues Leben haben. Ich habe die Sünde überwunden. Ich habe die Sünde besiegt. Schauen wir uns noch mal ganz kurz eine andere Geschichte an, und zwar die Geschichte von Zakkai. Zakkai steht im Lukas-Evangelium Kapitel 19, ein Kapitel später. Das ist auch eine Geschichte von einem reichen Mann. Dieser Zakkai hat von Jesus schon viel gehört gehabt. Und der hat gesagt, diesen Jesus, den brauche ich. Da muss ich hin. In den seine Nähe muss ich. Und zwar so dicht dran, wie es geht. Egal, was für eine Vergangenheit ich habe. Und der hatte eine Vergangenheit. Der hat sein Volk verraten. Der hat das Volk Gottes, das Volk Israel verraten. Der war ein Betrüger, wie er im Buche steht. Aber der hat eins begriffen. An diesen Jesus muss ich so nah ran, wie es geht. Und so hat Zakkai sich auf den Weg gemacht. Und die Menschenmenge, das war riesen viel los. Und er war ein bisschen kleiner vom Körperwuchs her und ist nicht durchgekommen. Und was hat er gemacht? Er hat einen Baum gesehen, ist auf den Baum gekrabbelt, darauf geklettert und hat auf Jesus gewartet, dass Jesus da vorbeikommt. Zakkai ist hebräisch, aramäisch und heißt Zachäus. Der ist auf den Baum gekrabbelt und hat gewartet, dass Jesus an ihm vorbeikommt. Ganz nah an Jesus ran wollte der. Und da ist Jesus wirklich vorbeigekommen und direkt vor dem Baum stehen geblieben, hat gesagt, Zachäus, komm runter. Heute will ich zu dir kommen und bei dir essen. Heute ist der Tag. Und Jesus bestätigt also, er wollte ganz nah an Jesus ran. Und Jesus sagt, ja, lass uns zusammen essen, Tischgemeinschaft haben. Das ist ja eine ganz, ganz persönliche, enge Sache. Und Zachäus, nichts wie runter vom Baum und die haben zusammen gegessen und ich weiß nicht, ob es während des Essens war oder nach dem Essen, Zachäus ist aufgestanden und hat gesagt, ab heute soll sich mein Leben ändern. Ich will das, was ich betrogen habe, vierfach zurückgeben und ich will die Hälfte meines Vermögens in Armen geben. Er hat nicht gesagt, wie der andere reiche junge Mann, der gesagt hat, ich erarbeite mir den Weg zum Himmel, hat er gesagt, ich brauche die Nähe Jesu. Und dadurch, dass ich die Nähe Jesu habe, dadurch kann sich mein Leben verändern. Er war vorher ein Betrüger. Ich glaube, er hat danach versucht, nicht mehr zu betrügen. Er hat ein Leben geführt, das Gott gefällt. Und aus welcher Kraft heraus? Aus das, was dann wenig später passieren sollte. Jesus ist auch für Zachäus ans Kreuz gegangen. So wie er, das ist ja für uns so ein Satz, der so in die Gewohnheit übergegangen ist. Wir empfinden teilweise gar nichts mehr. Ja, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, das ist schön und gut, das ist toll. Hey, das ist wirklich toll, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Das ist das Beste, was uns passieren konnte. Wir hätten sonst keine Chance. Aber durch das Kreuz von Jesus haben wir eine Chance. Durch das Kreuz von Jesus hast du einen Zugang zu Gott. Gott sagt, ich liebe dich, ich will dich bei mir haben. Komm, die Tür steht offen. Und das nicht nur für Leute, die Jesus zum ersten Mal kennenlernen, sondern gerade auch für dich als Christ, der du schon lange Jahre Christ bist. Komm wieder in die Nähe des Vaters. Er will dich in seine Arme schließen. Er sagt, ich will deine Nähe haben. Und das, was dich von Gott, von mir trennt, sagt Gott, das soll keinen Raum mehr haben. Das hat mein Sohn getragen. Das muss dich nicht mehr von mir wegtreiben. Meine Liebe gehört ungeteilt dir, sagt Gott. Das passiert, wenn der Mächtige auf das Mächtigste der Welt trifft, nämlich das Mächtigste der Welt muss klein beigeben, muss so wie eine Ratte in den Schwanz einziehen und stiften gehen. Jesus hat den Sieg davongetragen über das Kreuz. Also mit dem Kreuz den Sieg über die Sünde davongetragen. Und mit dieser Sache wird ein Neuanfang möglich, in der Ehe, in Beziehungen. Ich finde das so was Wunderbares, wenn Ehepartner neu auf sich zugehen und sagen, wir wollen an unserer Ehe arbeiten, in der Kraft Gottes. Wir leben beide aus der Vergebung und wir wollen neu an unserer Beziehung arbeiten. Und Gott wird mit seiner Kraft eingreifen, denn in seiner Nähe ist nichts mehr unmöglich. Beziehung mit deinen Eltern, das betrifft ja nicht nur junge Menschen, sondern gerade auch uns im mittleren Alter und aufwärts, Beziehung zu den Eltern wiederherstellen. Vergib doch deinen Eltern. Diese Kraft kann von Gott kommen, von Jesus kommen. Du willst aufhören zu stehlen, Raubkopien zu machen. Verkrampf dich nicht auf den Fokus. Ich muss jetzt aufhören, Sachen zu kopieren. Dann wirst du es früher oder später wieder tun. Deine Kraft wird ein Ende haben. Sondern such die Nähe zum lebendigen Gott. Und er wird dein Leben verändern. Die Nähe zu Jesus Christus, die Nähe zu Gott, dem Vater, die Nähe zum Heiligen Geist ist der Schlüssel zu einem Leben der Veränderung. Wenn du immer noch Sünde für eine Lappalie hältst, dann bin ich heute Morgen nicht deutlich genug geworden. Sünde zerstört. Aber Sünde ist besiegt worden. Und jeder kann diesen Sieg in seinem Leben erleben, der die Nähe zum lebendigen Gott sucht. Wenn du mit Sünde kämpfst in deinem Leben und dich auf die Sünde konzentrierst, wirst du keine Chance haben. Aber wenn du mit Sünde kämpfst und die Nähe zu Gott, dem Vater, suchst, die Nähe zu seinem Sohn und zum Heiligen Geist, dann wird seine Kraft dein Leben verändern. Wisst ihr was? Wir möchten heute zusammen hier Abendmahl feiern. Und wisst ihr, was wir im Abendmahl feiern? Da feiern wir genau das. Brot und Wein. Wir feiern, dass Jesus die Macht der Sünde genommen hat, für uns gestorben ist. Du kannst einen Neuanfang haben. Brot und Wein, sagt der Korintherbrief, sind eine Kraftquelle. Dort kannst du neue Kraft empfangen. Im Abendmahl kannst du neue Kraft kriegen. Im Abendmahl kannst du eine neue Nähe zu Gott erleben. Das kann Gott dir schenken. Im Abendmahl. Dafür ist es da. Das will Gott dir tun. Heute. Ich möchte jetzt ein paar Minuten Zeit der Stille haben, wo jeder nochmal, vielleicht sind dir während der Predigt einige Sachen durch den Kopf gegangen, wo du gemerkt hast, da ist Sünde in meinem Leben. Da, Sünde, Definition, das, was dich von Gott trennt. Das kann eigene Selbstgerechtigkeit sein, das kann Ehebruch sein, das kann Stehlen sein, das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Lieblosigkeit zu deinem Partner, das, was dich von Gott trennt, das bringe ihm jetzt in der Stille. Nutze die Zeit, nutze die Minuten jetzt, die du hast. Lass dich nicht von der Sünde von Gott fernhalten. Da am Kreuz bring sie hin. Und der Weg zu Gott ist offen. Der Vater wartet auf dich. Er liebt dich. Lass uns ein paar Minuten der Stille haben.